Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Meine Podcast-Gesprächspartnerin Marlies Reich, ehemals Schild, und ich sind heute zu Gast bei den Stubenhockern, die nicht nur Videos und Livestreams produzieren, sondern auch Podcasts lieben. Ihr hochprofessionell ausgestattetes Studio, die Stuben, ist ein gemütlicher Teil der Arbeitsheimat von Christian De Zottis, der die Medica-Podcasts nicht nur mit spitzen Ohren und feinster Klinge schneidet, sondern ihnen auch seine schöne Stimme für das Intro und das Outro schenkt. Herzlichen Dank dafür und dass wir heute hier sein dürfen, lieber Christian. Mir gegenüber hat Marlies Reich Platz genommen. Unser Podcast ist den Frauen im Spitzensport gewidmet. Und wer, wenn nicht sie, kann diesbezüglich aus der Schule plaudern? Liebe Marlies, dein Bekanntheitsgrad ist riesig und dennoch frage ich dich, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ja, wie schon erwähnt, Marlies Reich, ehemals Schild, war Skirennläuferin unter meinem Mädchennamen Marlies Schild. Heute bin ich Mutter von 3 Kindern, Unternehmerin, immer wieder offen für neue Herausforderungen. Was treibt mich an? Was treibt mich an? Was hat mich früher angetrieben? Natürlich auszuloten, was ich in der Lage bin zu leisten, mich an meine Leistungsgrenzen heranzutasten. Natürlich dann auch am Ende erfolgreich zu sein. Aber natürlich auch die Freude an der Bewegung, die Begeisterung, die ich gehabt habe oder immer noch habe für den Skisport, generell für den Sport. Und jetzt ist es auch einfach meine Familie, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ich beschäftige mich ja gern mit gesunden Lebensstilen. Wir schauen natürlich, dass wir alle fit und gesund sind und freue mich aber auch auf immer wieder neue Herausforderungen, die ich ja dann meistens auch gern dankend annehme.
Super, wie auch diesen Podcast hier.
Natürlich.
Du warst, bist und bleibst eine der erfolgreichsten österreichischen Skirennläuferinnen. International wurde dein Rekord an 34 Weltcupsiegen bei Slalomrennen lediglich von Michaela Schifrin gebrochen, die ja auch geschlechterübergreifend eine Gigantin auf den Pisten ist. Im Alter von 6 Jahren bist du deine ersten Rennen gefahren. Wann wurde aus dem puren Spaß ernst? Also ernst in dem Sinn, dass dein Talent und auch deine Willenskraft für Weltmeisterlich erkannt und entsprechend gefördert worden ist?
Wann wurde der Spaß ernst? Vorneweg, glaube ich, muss ich sagen, dass ich sehr dankbar bin und auch immer wieder dankbar war, dass ich eigentlich mein größtes Hobby zum Beruf machen durfte. Ich bin aufgewachsen als Kind in einer Großfamilie. Wir waren alle unter einem Dach, Großeltern, Eltern, meine Geschwister, wir sind 4 Geschwister und haben mit meinen Eltern sehr viel sportlich unternommen. Also es war jetzt gar nicht hingedrillt auf Skirennsport, sondern wir haben alles Mögliche gemacht. Im Winter Skitouren gehen, natürlich Skifahren, Langlaufen. Ich bin auch Langlaufrennen gelaufen, was mir viel Spaß gemacht hat. Klettern, Radfahren, Berg gehen, alles Mögliche. Ich habe auch Musikinstrument gelernt. Also es war sehr breit gefächert und meine Eltern haben dann die Skiclub-Training übernommen und wir waren damals einfach eine coole Truppe. Es hat immer Spaß gemacht, zum Training zu gehen und dann hat sich das eigentlich so entwickelt, dass man natürlich irgendwann Rennen fährt und dann gemeinsam unterwegs ist bei den Skirennen. War mehr oder weniger erfolgreich. Ich war jetzt kein Supertalent, wo man schon mit 6 Jahren gesagt hat, wow, das wäre doch mal was. Mhm. Ich glaube, das ist sowieso schwer zu beurteilen, werde aber immer wieder beurteilt. bin dann mit 14 ins Skigymnasium nach Stams gegangen und da war dann schon, sage ich mal, so ein Punkt, wo ich für mich auch gesagt habe, ich möchte es jetzt wirklich probieren, den Weg in den Leistungssport zu finden. Und da wurde das Ganze natürlich professioneller. Ernst finde ich jetzt immer so streng. Aber es ist halt dann einfach nach Plan und professionell und regelmäßig trainiert worden. Und dann hat sich das halt langsam sukzessive Richtung Weltspitze entwickelt, wobei das bei mir schon ein längerer Prozess war. Habe schon früh Verletzungen gehabt, war vielleicht am Anfang körperlich auch die anderen ein bisschen unterlegen, habe einfach ein bisschen länger gebraucht, aber für mich hat es nie Zweifel gegeben und ich habe einen riesen Spaß gehabt. Das war eigentlich das Wichtigste.
Das war ja dann doch weit weg von der Heimstamms.
Ja, war weit weg. Ich war viel im Zug. Bin oft Wochenenden oder mehrere Wochen nicht nach Hause gefahren. Aber denke doch immer wieder gerne an die Zeit zurück mit all ihren Höhen und Tiefen. War es eine sehr prägende Zeit und eine sehr wichtige Zeit für mich. Und auch heute, ich bin ja jetzt im Skigymnasium Stams auch ein bisschen im Hintergrund tätig und komme da eigentlich immer wieder gern hin.
Ja, das Skigymnasium Stams ist ja für zahlreiche Skifahrerinnen und Skifahrer und auch nordische Könnerinnen und Könner ein Sprungbrett in den ÖSV, in die FIS oder die Europacup-Rennen und schließlich eben auch in die Welt, in den Weltcup. Ist in deiner Zeit oder wurden in deiner Zeit in Stams Mädchen und Buben unterschiedlich gefördert und trainiert oder wart ihr da gemeinsam?
Es sind unterschiedliche Trainingsgruppen, vor allem im alpinen Skirennsport, weil das doch die größte Anzahl an Schülerinnen und Schülern ist. Gibt es Trainingsgruppen für die Mädels in den verschiedenen Altersklassen und auch für die Jungs. In nordische Bereiche wird oft auch gemeinsam trainiert, wobei natürlich schon jeder, an seinen Schwächen arbeitet und die Stärken einfach nur gestärkt werden und jeder in seiner Intensität unterwegs ist.
Also das ist dann schon sehr individuell auch, oder wie? Oder ist das
schon, soweit es natürlich geht. Man hat natürlich eine Gruppe von 8, 9 Athletinnen und da wird natürlich geschaut, soweit es geht, das individuell zu gestalten. Wobei das schon wichtig ist, da muss immer ein bisschen Interaktion sein, weil der Trainer kann jetzt auch nicht immer reinschauen. Es gibt zwar verschiedene Methoden, wie man auch testen kann, ob man schauen kann, ob derjenige jetzt fit ist oder nicht. Aber am Ende ist es schon ein Körpergefühl, das die Athletinnen und die Athleten selber entwickeln müssen, um dann hoffentlich in der richtigen Intensität unterwegs zu sein.
Mhm. War das eigentlich einfach oder eigenartig für die, in so einem kompetitiven Umfeld dann einfach so das Jugendalter zu verbringen? Oder war das weniger streng jetzt im Sinn von, dass man sich gegenseitig als Konkurrenz gesehen hat damals?
Es wird natürlich immer extremer, je älter man wird. Ich war jetzt, in Schülerjahren war ich jetzt nicht wirklich die Beste, da hat es viele gegeben, die viel besser waren wie ich, aber eben, ich habe es so gern gemacht und ich habe durchaus meine Stärken gehabt und an die habe ich mich immer aufgebaut. Natürlich ist es dann schwierig, wenn man doch befreundet ist und am Start dann ein Gegner ist und das irgendwie kristallisiert sich dann heraus, wer dann wirklich, die wahren Freunde sind. Und man sucht ja auch irgendwo den Wettkampf. Ich sehe es jetzt aber meine Kinder, die dann auch irrsinnig gern Skifahren und die lieben es auch, Rennen zu fahren, mit einem Lachen im Gesicht und immer, was kann besser sein für eine Entwicklung. Auch so ein Umfeld haben mit vielen Gleichgesinnten. Und wenn man im Leistungssport ist, fängt das, glaube ich, ein bisschen früher an. Im normalen Beruf kommt halt das dann ein bisschen später, aber irgendwo haben wir es immer und man muss halt lernen, damit umzugehen mit der Konkurrenz, die man dann doch im Sport hat, aber dass man das einfach trennt, das Sportliche, das Private, dass man einfach auch nicht neidisch ist, finde ich. Also ja. Ich habe das oft erlebt, den Neid, weil das immer das zu sehen, was der andere hat und der andere erreicht, das kann die auch fertig machen. Und das habe halt ich, oder lernt man halt, glaube ich, im Leistungssport schon relativ früh und lernt dann auch, wenn man es gut für sich auch einschätzen kann, auch früh genug damit umzugehen. Und das ist auch fürs ganze Leben wichtig, egal was man macht.
Du hast vorhin gleich gesagt, dass das ein Beruf, dass das dein Beruf war, beziehungsweise ein Beruf worden ist, dann in deiner Zeit oder nach deiner Zeit in Stams. War dir das klar, dass das schon damals klar, dass das eine berufliche Entscheidung ist, die du da triffst? Ich meine, andere machen mit 15 eine Lehre. Also ist jetzt nicht früh oder zu früh. Aber war dir klar, dass das Beruf ist, was du da anstrebst?
Es war mir grundsätzlich, mir und meinen Eltern natürlich, wichtig, einen Schulabschluss zu haben, die Matura zu haben und dann wirklich mit 18 im Stams, in dem Fall mit 19, alle Türen offen zu haben. Entweder es geht im Sport weiter oder man kann ein Studium bzw. alles machen. Und das war mir mal grundsätzlich ganz wichtig, weil das hat ja dann mit 23 auch noch, sage ich mal, eine Richtungsänderung geben können, wenn man merkt, okay, man steckt irgendwie fest, das geht jetzt im Sport nicht weiter, dass ich einfach alles machen kann. Und natürlich haben wir Idole, wie es bei mir damals war, Vreni Schneider, Pernilla Wieberg, Peter Kronberger war sehr, sehr gut, wie ich jung war. Und da strebt man natürlich danach, dass das dann wirklich der Beruf ist, über das denkt man gar nicht so nach, aber es ist doch ein Ziel, das man schon oder das ich schon in jungen Jahren verfolgt habe.
Der Körper mit all seinen Stärken und Schwächen spielt logischerweise eine entscheidende Rolle im Leben einer angehenden Spitzensportlerin. Wie hast du gelernt, deinen Körper zu hegen und zu pflegen, Signale wahrzunehmen oder mit Grenzen umzugehen?
Wie habe ich das gelernt? Ich glaube, ich habe es einfach beinhart erfahren müssen. Ich war sehr oft verletzt. War natürlich auch Pech dabei, weil es eigentlich immer beim Skifahren war und immer ziemliche Stürze war. Aber ich glaube schon, dass es auch immer eine gewisse Phase davor gibt, wo sich das schon so ein bisschen entwickelt, wenn zum Beispiel alles zu viel wird, wenn man müde ist und trotzdem noch irgendwie mit der Brechstange versucht, Leistung zu erbringen. Das war dann oft einfach das bisschen zu viel und wirklich Nein zu sagen und zu sagen, ich verzichte jetzt auf ein Rennen oder auf eine Herausforderung, die ja so wichtig ist, das ist schwierig. Und es ist auch eine gewisse Gratwanderung, weil ich glaube, es braucht natürlich oft auch eine gewisse Härte. Aber wenn es dann zu viel ist, dann geht der Schuss oft nach hinten los. Wobei natürlich auch immer wieder ein Pech dabei war und einfach viele Umstände dann wirklich zusammenkommen, dass dann wirklich zu schlimmen Verletzungen führt. Aber ja, das Körpergefühl, das habe ich doch erst lernen müssen. Und das war, also wenn ich heute mit 18 das wüsste, was ich jetzt, oder ja, wenn ich mit 18 das gewusst hätte, was ich jetzt war, weiß, das war schon ein ziemlicher Vorteil, glaube ich.
Weil neben dem Talent, das du ja ganz offenkundig gehabt hast und die körperlichen Voraussetzungen, die bei dir auch da waren und dem Siegeswillen, der da war, spielt ja die mentale Stärke auch eine ganz, ganz große Rolle, um überhaupt erfolgreich sein zu können. Wie hast du das kennengelernt? Wie ist das bei dir auch gefördert worden? Also genau diese mentale Kraft, die einfach unbedingt notwendig ist, um auch diese schweren Zeiten zu überstehen, von denen du vorhin geredet hast.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Mein Vater, der war immer sehr vorausschauend und der hat mir eigentlich mit, glaube ich, war 13 oder 14, hat er gesagt, so, und du machst jetzt Mentaltraining. Und ich, das ist eigentlich zuerst, boah, ich mag jetzt nicht zum Psychologen gehen, ich brauche doch keinen Psychologen. Und da er ja doch oft recht gehabt hat, haben wir dann ein paar Mentaltrainer besucht und beim dritten habe ich dann gesagt, das passt, der ist mir sympathisch, mit dem kann ich arbeiten. Habe aber am Anfang überhaupt nicht gewusst, was ich jetzt machen soll, wenn ich bei meinem Mentaltrainer bin. Und habe aber so einfach gelernt, ein bisschen mich besser kennenzulernen. Er hat mir gewisse Techniken gezeigt, wie ich mich entspannen kann, wie ich bei großem Stress vielleicht den Stress ein bisschen mindern kann und so Sachen. Aber am Ende waren es dann auch die Gespräche, wo ich einfach wirklich gelernt habe, mitzuteilen, wie es mir geht und wie ich gewisse Dinge sehe und mein Mentaltrainer einfach wirklich immer sehr gute Ansätze gehabt habe, wie ich Situationen für mich bewerten kann, um das für mich eigentlich oft ins Positive zu lenken oder mir auch Druck zu nehmen, beziehungsweise mit Druck umgehen kann, was natürlich am Ende ganz wichtig ist, weil wenn du am Start stehst, hast du enormen Druck. Und wenn du den zerbrichst, dann kannst du keine Leistung bringen. Und wir den Druck eigentlich auch verwenden können, um wirklich eine Leistung zu bringen. Und das, glaube ich, das ist ganz wesentlich, dass ich am Ende dann auch so erfolgreich war, weil ich habe auch gelernt, wie ich aus meinen Fehlern lernen kann.
Ja.
Also nicht wie enttäuscht bin, weil ich jetzt Fehler gemacht habe, sondern die Fehler analysieren, darüber sprechen, wie kann man es besser machen und das dann kein zweites mehr machen. Das waren oft Situationen, wo ich dann wieder mich daran erinnert habe, okay, da und da, ähnliche Situation, habe ich den und den Fehler gemacht und habe aber dann genau gewusst, mit wirklicher Sicherheit, was ich tun muss, dass mir das nicht mehr passiert. Und das sind alles so Sachen, was halt einfach auch das Selbstvertrauen stärken und einfach Routinen, die ich dann gehabt habe, um wirklich in mein Rennen reinzufinden.
Das klingt enorm erwachsen.
Ja, danke.
Viele brauchen einfach ewig, um genau diese Instrumente anzueignen.
Es war gut. Es war damals wirklich gut, dass ich früh mit dem begonnen habe, weil es ein langer Prozess war. Weil viele beginnen erst damit, wenn das Problem da ist. Und dann ist es eigentlich auch meistens sehr spät, wenn nicht zu spät.
Mhm.
Weil es ist so, wenn du viele negative Erlebnisse hast und das eins nach dem anderen, dann kommst du in so eine Spirale nach unten, dass es einfach extrem schwierig ist, meiner Meinung nach, da wieder rauszufinden. Und so habe ich eigentlich oft irgendwie die Bremse gezogen und die Richtung wieder da wechselt. Natürlich mit Hilfe von außen, aber ich habe gewusst, so wenig geben muss, dass mein Kopf wieder ein bisschen zurechtgerückt wird. Mein Mann zum Beispiel, der Benni, der hat das nie gehabt, für den war das alles logisch. Aber wir Frauen sind ja doch sehr noch kopflastiger und also ich habe es gebraucht.
Super. Ja, und dank Papa, oder? Also,
ja, der war die Initialzündung, weil ich schon gesagt habe, oh, das ist mir jetzt echt viel zu anstrengend, aber war dann schon gut.
Die Zeit, die du in Stams verbracht hast, also überhaupt die Zeit der Jugend, ist ja auch die Zeit der Pubertät. Wie hast du den Wandel deines Körpers in der Zeit wahrgenommen? Mhm. Du hast ja sehr, sehr bewusst, wie wir jetzt gerade gehört haben, bist du umgegangen also mit deinem Körper, mit deinen Grenzen, mit deinem Geist auch. Wie hast du den Wandel deines Körpers da wahrgenommen?
Ja, es war eigentlich für mich jetzt sportlich gesehen ein positiver Wandel. Ich war doch als junge Erwachsene, sage ich mal, körperlich eher noch ein bisschen Spätentwickler, auch ein bisschen unterlegen. Das hat man auch gemerkt. In Schülerjahren war ich keine der Guten. Aber auch dadurch, ich bin gut Ski gefahren, aber ich glaube, es war dadurch, dass ich einfach nicht so viel Kraft gehabt habe und körperlich unterlegen war. Und das hat sich dann mit der Pubertät, ich war immer athletischer Typ, Gott sei Dank, aber habe gut Muskelmasse aufbauen können und habe auch, sage ich mal, die Kondition, die Fitness war so ein bisschen mein Kapital, was ich dann noch zusätzlich mitgebracht habe, um schnell auch Ski zu fahren. Und so bin ich da eigentlich ganz, ganz gut durchgekommen. Natürlich, ich erzähle das jetzt einfach so, dass am Anfang mit der Monatsblutung und so war das natürlich schon schwierig. Ich war nicht zu Hause, habe eigentlich nicht wirklich Ansprechpartner gehabt. Und dann bist du da im Winter mit Rennanzug und weißt nicht, ist es jetzt soweit, ist es nicht. Und da waren schon viele, viele Dinge, die das Ganze schwierig gemacht haben. Dann ist keine Toilette da und alles so Sachen, was einen einfach extrem stresst, wenn du schon am Start stehst und hoffst, na, hoffentlich geht nichts durch. Sag's jetzt einfach so. Also es waren schon irre Stresssituationen, bis man dann wirklich das Ganze ein bisschen im Griff kriegt, ein bisschen ein Gefühl kriegt für seinen Körper, wann, in welchen Phasen man sich gerade befindet. Gerade auch durch den Sport verschiebt sich das ja alles. Das ist ja alles andere als regelmäßig. Das war dann schon sehr schwierig und hat schon eine Zeit gebraucht, bis ich wirklich gut damit umgehen konnte. Ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, dass junge Mädels auch wirklich Anlaufstellen kriegen und man einfach ganz individuell schaut, wie kann das jede für sich am besten lösen, um da einfach ein gutes Gefühl zu haben und ein bisschen Sicherheit zu haben. Ja, das muss ich sagen, das habe ich mich gar nicht traut, irgendwo richtig ansprechen. Da bin ich im Ernst dann selber so im Laufe der Jahre drauf gekommen, wie ich damit umgehe.
Ja. War das so, so unter deinen Freundinnen, Kolleginnen, Pistenpartnerinnen?
Ja, das Thema, was man vorher gesagt hat, das sind schon Freundinnen, aber vielleicht war es dann auch gar nicht so, durch das, dass man doch Konkurrenz ist, gar nicht so, dass man da jetzt so ganz offen drüber geredet hat, du, wie gehst du damit um oder hast du einen Tipp für mich? Das war eigentlich in der Richtung jetzt gar nicht so. Gar nicht so. Ich bin halt dann zum Arzt gegangen und habe dann für mich auch selber geschaut, wie ich das, wie ich da einen guten Rhythmus einkriege und wie ich einfach die Sicherheit kriege, dass ich weiß, dass ich das im Griff habe, aber das hat schon eine Zeit gedauert.
Es ist ja, die Michaela Schifrin hat ja Anfang 2023 im Rahmen eines ORF-Interviews erklärt, dass sie ziemlich müde sei, weil sie gerade nicht den besten Moment in ihrem Monatszyklus habe. Das hat dann den zu einem lustigen Reporter-Lapsus geführt und der ziemlich bizarre Aufmerksamkeitswelle dann auch nach sich gezogen hat. Also nicht die Reporter, sondern ihre Aussage, die Reporter-Geschichte war die, dass er Cycle nicht mit Monatszyklus, sondern mit Radfahren.
Ja, ich muss jetzt wirklich verteidigen. Du sitzt da drei und es geht alles so schnell und er hört was vom Monthly Cycle und übersetzt es halt mit Radfahren, weil es irgendwie nicht für möglich hält, dass sie jetzt wirklich über den Monatszyklus redet. Ist ja total und wahrscheinlich, wo er es dann übersetzt hat, hat er sich gedacht, aber das passiert natürlich schnell.
Er war auch arm, damit man rechnet, sagen. Also er ist dann danach ein bisschen arm.
Man rechnet damit nicht.
Das denke ich.
Vor allem nicht in einem Live-Interview. Ich sage mal, in so einem Interview, wie wir das führen, wo es ein bisschen tiefer geht, ist es jetzt eher.
Ja.
Aber in einem Live-Interview, weiß ich nicht, ob sie das geplant hat, aber hat natürlich aufmerksamer, klar.
Ja, und das war dann wirklich, hat so viel auf, also nicht jetzt der Reporter-Lapsus, der einfach lustig war, aber eben nicht so schlimm, aber hetzig finde ich, dass die Aufmerksamkeit, die ihre Aussage in dem Interview dann eben, dass sie sich in einem schwachen Moment in ihrem Zyklus gerade befindet, dass das so eine Aufmerksamkeit erregt hat und dass das irgendwie, man hat das Gefühl gehabt, sie bricht ein Tabu. Also dass man hat das Gefühl gehabt, es ist vorher noch nie in der Skirennwelt über den Zyklus gesprochen worden, öffentlich.
Ja, ich hätte mir das auch nie, glaube ich, traut in den Interviews zu sagen, aber die Phasen haben wir natürlich alle gehabt und es ist oft echt zach, dann wieder Spannung aufzubauen und wieder wirklich an die Leistungsgrenze zu gehen. Aber ich habe es gut gefunden.
Na super, weil
das hat Thema auch dann aufgegriffen und man traut sich plötzlich darüber zu reden.
Wie hast denn du das, weil du hast gerade gesagt, das war einfach immer sehr, sehr große Herausforderung, dann seinen Körper auch wieder in Spannung zu versetzen oder in den Griff zu bekommen, jetzt um Leistung zu bringen auch. Wie hast du deine einzelnen Zyklusphasen dann kennengelernt? Hast du gewusst, okay, oje, blöd, am fünften Tag, sechsten Tag oder ersten Tag der Blutung ist es für mich ganz übel, im Rennen zu stehen? Hast du das dann wirklich so systematisch auch wahrgenommen und erkannt?
Ich habe das dann schon getimt, also Pille und so weiter, habe jetzt natürlich immer geschaut und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ich habe schon gehört, dass es gewisse Mädels gibt im Leistungssport, die einfach die Pille durchnehmen. Und ich glaube, man muss auch danach denken, also ich bin dankbar, dass ich jetzt eigentlich relativ unkompliziert drei Kinder bekommen konnte, weil das ist auch nicht mehr so selbstverständlich. Also das habe ich dann schon geschaut, timed, vor allem bei ganz wichtigen Rennen, große Ereignisse, dass man da wirklich nicht in der Phase war, wo ich jetzt gerade ein bisschen müder war oder ein bisschen erzählen war. Oder es war immer ein bisschen unterschiedlich natürlich, aber das konnte ich dann schon also so hintimen. Du hast ja den Plan der Saison und weißt ja, wie die wichtigen Termine sind und wenn man mal ein bisschen, man braucht ja auch mal Phasen, wo man ein bisschen overkommt, wieder ein bisschen regeneriert und dass man das halt dann genau in der Phase hat.
Ist der Zyklus oder dein Zyklus eigentlich in die Trainingspläne berücksichtigt worden?
Also früher natürlich nicht, das ist auch schwierig. Ich meine, du hast 7, 8 Mädels in der Trainingsgruppe und kannst jetzt nicht, ich glaube, da kommt dann kein Trainingsrhythmus mehr zusammen, kein gemeinsamer Trainingsrhythmus mehr, wenn du da wirklich bei jeder immer schauen musst. Und ich glaube, man kann schon einmal, wenn man einmal einen schwächeren Tag hat, dann geht man halt nicht an die Leistungsgrenze und schaut, dass man sagt, ich fühle mich halt nicht so gut und dann macht man ein bisschen ein lockeres Training. Aber dann am Ende meiner Karriere hin, gerade in der konditionellen Vorbereitung, war das eigentlich gut möglich. Das sind die Monate Mai bis Ende Juli, dass man einfach in die Phasen dann einfach eine Regenerationswoche einlegt, wo man dann ein bisschen weniger trainiert. Und ich glaube, dass das für die generelle Leistungssteigerin schon sehr förderlich war. Mhm. Weil oft hat man voll trainiert und war eigentlich nicht gut drauf und das bringt dann am Ende nicht viel. Das ist eher dann nur ein negativer Effekt. Und das war sicher gut, das so timen zu können und hat mich sicher nochmal einen Schritt weitergebracht. Aber natürlich dann beim Skifahren ist das natürlich nicht so gut möglich, weil wenn man jetzt, angenommen, man ist 4 Wochen in Neuseeland, dann nützt man natürlich die Tage, wo es gut ist, aus und kann dann nicht sagen, aber das glaube ich ist für Athletin auch selber einfach schwierig. Nein, sollte man vielleicht auch sagen jetzt so. Aber wenn ich mir jetzt hineindenke und man sieht, das ist halt ein perfekter Tag, ich sehe jetzt ja immer wieder die Videos, die sie alle posten, da geht mir wirklich das Herz auf, schaut traumhaft schön aus in Argentinien und Neuseeland. Also ein traumhafter Tag und ich sage, nein, ich bleibe halt da unten. Das ist schwierig.
Ist schwierig.
Wirklich schwierig. Aber dann sagt man vielleicht, okay, ich mache halt ein paar Läufe weniger, schaue vielleicht, dass ich ein paar technische Elemente verbessern und gehe nicht ganz ans Limit, gerade in Tagen, wo man ein bisschen, aber eben, da braucht es schon sehr viel Körpergefühl und auch viel Erfahrung, dass man sich das wirklich auch zutraut, dass man sich das dann wirklich auch so macht.
Und auch Selbstwert.
Ja, weil man hat ja seine Konkurrentinnen immer neben sich und irgendwo vergleicht man im Training immer und da will man nicht hinten nach sein, aber da braucht es viel Selbstvertrauen und gutes Körpergefühl und dass man einfach sagt, so heute den Tag schaue ich mir nur auf das, auf ein paar technische Sachen und gar nicht so, dass ich jetzt ganz, ganz schnell vom Start im Ziel bin, sondern lass mir da ein bisschen Luft. Ich glaube, das war ganz, ganz ein guter Weg.
Mhm. Wie war denn das bei dir auch mit den Stimmungsschwankungen? Die gehen ja bei, das ist von Frau zu Frau verschieden, gell? Die einen haben es mehr, die anderen weniger, vielleicht auch welche gar nicht. Wie war das bei dir? Hast du das schlimm erlebt?
Oder, ich weiß, dass es früher in jüngeren Jahren Ärger war.
Mhm.
Gerade in der Pubertät und so, da habe ich wirklich da gehabt, wo ich echt schlecht drauf war und nicht gewusst habe, wieso. Und dann müsste ich jetzt meinen Partner fragen. Nein, ich glaube, das hat sich dann eigentlich ganz gut eingependelt, beziehungsweise habe ich mich selber auch so gut kennt, dass ich das auch ganz gut in den Griff gehabt habe. Aber eben früher waren schon Tage, wo ich einfach schlecht auf war und ich gewusst habe, wieso, oder wo mir jede Kleinigkeit sofort aus der Fassung gebracht hat, bin ich halt auch noch sehr sensibel. Aber es gibt schon Phasen, wo man sensibler ist und einfach dem Wasser ein bisschen näher ist als an anderen Tagen. Wohl, das habe ich schon nach wie vor. Aber ich lasse es nicht mehr so an irgendwen aus oder so. Hoffe ja, dass ich früher nicht so da habe, aber gerade die, was an ganz nahe stehen, die merken das dann natürlich schon.
Ja. bist du froh, dass das eben so, wie du jetzt erzählt, eigentlich kaum einmal eine Spitzensportlerin über die Pubertät, über die Menstruation, über all diese Dinge, die damit einhergehen. Ist es super eigentlich, dass es endlich passiert? Also für die Spitzensportlerinnen von heute und von morgen, dass einfach dieses Eis gebrochen wird und endlich drüber gesprochen wird und das dann auch anerkannt wird als Teil des Frauseins, auch des Frauseins im Spitzensport?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, vor allem auch für junge Mädchen, egal ob Spitzensport oder nicht, weil man traut sich nicht zu überreden und bei den anderen glaubt man immer, da ist das eh alles kein Problem und ist dann eigentlich sehr alleine. Und das zu wissen, nicht alleine sein, zu wissen, auch man kann über andere, mit anderen darüber reden und kriegt auch vielleicht ein paar Tipps, wie man das in den Griff oder wie man das handeln kann, das ist schon gut.
Mhm. Da gibt es eben das Projekt Female Athlete, das sich mit frauenspezifischen Themen im Spitzensport auseinandersetzt und ihnen auch die Öffentlichkeit gibt, die sie verdienen. Menstruation spielt dabei eine Rolle, Verhütung oder Ernährung genauso, aber auch die Verletzungsrisiken, die bei Frauen andere sind als bei Männern. Für die zweite Ausgabe und Staffel von Medica habe ich mit der Unfallchirurgin Katja Tecklenburg über das weibliche Knie im Allgemeinen und das vordere Kreuzband im Speziellen gesprochen. Dazu kannst du eigentlich auch ein schmerzhaftes Lied singen zu diesen Themen. Ich habe gelesen, dass du mit 19 Jahren schon 5 Knieoperationen hinter dir gehabt hast. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du sehr, sehr viele Verletzungen gehabt hast. Was war denn da immer passiert?
Ich muss dazu sagen, es war nie eine klassische vordere Kreuzbandverletzung, so wie man es halt leider wahrscheinlich, ja, sicher auch durch die Carving-Ski, aber was so da, sage ich mal, zu 90% die Hauptverletzung ist. Ja, was ist passiert? Die erste Verletzung, die ich gehabt habe, war ein knöcherner Ausriss des vorderen Kreuzbands mit 13. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so klassisch Mädchen. Da ist eigentlich der Knochen mit dem Kreuzband ausgerissen. Es war eigentlich mein Körper wahrscheinlich noch nicht bereit für diese Art des Drucks, und das ist genau in so einer Kompression passiert. Also so richtig, wo einfach im richtigen Moment oder in dem Moment viele Zufälle aufeinander gekommen sind und der Druck dann einfach zu groß war. Ja, und danach waren es einfach immer wieder Stürze, wo einfach echt viele Faktoren zusammengekommen sind, dass das dann zu größeren oder großen Verletzungen geführt hat. Dann auch nochmal ein Unterschenkeldrüngenbruch mit Schienbeinkopf, was dann eigentlich die letzte große Verletzung war, sage ich mal. Ja, und halt ein paar so Seitenbandrisse, Meniskusverletzungen, Knorpelschaden habe ich im Knie. Also, aber mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich kann auch wieder laufen gehen, muss schon auf meinen Körper schauen, aber das passt ja, das tut mir ja gut, das tue ich ja gern, das merke ich ja immer mehr, wie gut man Bewegung tut, mein Körper und meiner Seele. Und kann mir aber überhaupt nicht, also mir geht es echt gut. Also,
was sensationell ist, oder?
Das
ist
schon, ich habe dann schön, schon gemerkt, oder? Ich habe während meiner Karriere habe ich schon immer schauen müssen. Also das war schon oft dickes Knie und habe schon weh auch gehabt, auch beim Rennfahren, auch beim Sport. Aber wie ich dann aufgehört habe, hat so ein halbes Jahr gedauert ungefähr. Und dann habe ich erst gemerkt, was das für riesige Belastungen sind, die da auf den Körper kommen. Der ganze Trainingsumfang, aber natürlich auch die Belastungen beim Skifahren, weil man fährt ja nicht, so wie ich es heute tue, eine gemütliche, wunderschöne, griffige, glatte Piste runter bei guter Sicht, sondern man muss wirklich, also es sind wirklich oft Eispisten, es ist schwierig, es schlagt, dann sieht man wieder nichts. Also es sind wirklich Riesenbelastungen, die da ja auf den Körper und die man da bewältigen muss. Und das habe ich eben danach gemerkt, wo das mein Körper sich da wieder gut erholt hat, es war immer schön zu trainieren, aber jetzt tue ich halt das, was mir gerade Spaß und Lust macht. Aber ich tue gern, was ich brauche.
Also hat er sich gefreut, dein Körper?
Schon, aber ich trainiere gern intensiv einmal was, aber halt nicht jeden Tag.
Ja. Also nicht mehr
gerade so, wie es mir gerade Spaß macht. Und es tut mir auch gut, und ich merke halt zum Beispiel, wenn ich jetzt einmal 2 Wochen gar nicht dazu komme, dass ich was tue, dass ich dann oft so kränkeln anfange, es tut auch mein Immunsystem gut, aber das ist ja allgemein bekannt, dass der Sport in Maßen auch, dass das natürlich auch Körper und Geist und Gesundheit stärkt, und das merke ich ja ganz, ganz klar jetzt. Ja.
Gibt es Athletinnen, gibt es oder Kolleginnen auch aus deiner Zeit, die nie was gehabt haben? Am Knie jetzt zum Beispiel? Kennst du dir jemanden, der da eisern durch?
Ja, von früher, ich glaube, also ich hoffe, ich sage jetzt keinen Blödsinn, aber ich glaube, die Michaela Dorfmeister, die hat nie groß was gehabt. So. Aber es ist wirklich schwierig. Also so Kleinigkeiten haben alle einmal ein bisschen gehabt, einmal eine Arthroskopie und das. Also es haben schon viele, viele, viele was gehabt. Es ist das ist mir auch oft gefragt, bin ich oft gefragt worden, ja, ist es da das wirklich wert, das Risiko einzugehen? Aber ich würde es wieder machen. Es ist einfach eine Leidenschaft und es war natürlich oft bei Rennen, bei großen Herausforderungen, wenn viel Druck auf meinen Schultern war, dass ich mir schon gedacht habe, wieso tust du das eigentlich an? Vor allem die Nacht davor, ich habe immer schlecht geschlafen. Ich habe mich immer von links nach rechts gerade wie vor einer Prüfung, habe überlegt, was am nächsten Tag alles sein wird und habe einfach nicht abschalten können und in der Früh stehst du auf, dann halb erschlagen. Beim Frühstück habe ich sowieso nie was abgekriegt und da denkst du dann schon, wieso tue ich mir das eigentlich an? Und dann war ich aber auf die Ski und habe ein Gefühl gekriegt und bin sicherer geworden. Und ich habe die Zeit vom Start, die Nervosität, die habe ich auch nicht mehr, aber das hat dazugehört. Auf jeden Fall dann, wenn ich am Start war, wenn ich starten durfte, dann habe ich gewusst, wieso ich es mache. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das wirklich erleben durfte, dass ich in etwas Weltklasse bin. Weil, wo kann man das sagen?
Das stimmt.
Ich war wirklich Weltklasse. Und dieses Gefühl zu haben oder dieses Gefühl auch, wenn ein Rennen wirklich gut geklappt hat und du dann die Siegerin bist danach, das war schon ein sehr schönes Gefühl. Wobei nie lang Zeit war, dass man das jetzt lang genießt, weil ich glaube, das war wichtig, dass wenn ein Rennen war, dann freut man sich natürlich, hat gut funktioniert, dann analysiert man und dann ist das aber abgehackt, weil die nächste Herausforderung war meistens schon wieder am nächsten Tag und da muss man sich wieder neu fokussieren. Also man hat ja keinen Vorsprung, sondern man muss wieder schauen, dass man gut am Start steht, dass man sich rundum, dass es einem körperlich gut geht und dass man einfach bereit ist. Und deswegen die großen Fetten hat es dann eigentlich nie gegeben.
Also die große Feierei, weil dann...
Ja, muss ich noch nachholen.
Nochmal kurz zurück zu einer Verletzung von dir. Im Herbst 2009 bist du beim Riesenslalom-Training am Rettenbach-Fahner schwer gestürzt. Das ist das, du hast vorhin schon angesprochen. Trümmerbruch des im Schienbein und Wadenbein sowie ein Bruch des Schienbeinkopfes im linken Bein hat die Diagnose gelautet. Knapp ein Jahr später bist du schon wieder auf dem Rennen gefahren und hast schon einen Slalom-Sieg errungen. Kannst du das Jahr dazwischen irgendwie skizzieren? Also wie hast du das psychisch und physisch geschafft? Weil das sind ja doch jetzt keine kleinen Verletzungen gewesen. Das sind ja doch sattsame Dinge.
Nein, das war damals schon. Ich bin da am Gletscher gelegen, habe Riesenschmerzen gehabt, habe gleich gemerkt, der Fuß war so dick, ist sofort aufgegangen. Und dann haben wir gedacht, super, jetzt hast du es geschafft. Ein halbes Jahr vorher ist ein guter Freund von mir, der Matthias Lanzinger, in Norwegen verunglückt. Und dann wurde das Bein abgenommen und das war so der erste Gedanke. Oh Gott. Auf jeden Fall haben sie mich dann, wir haben so einen Arzt gehabt, haben sie mich dann eingespritzt, den Hubschrauber weg. Dann habe ich zuerst gemalt im Krankenhaus, ob das nur träumt, aber dann war gleich Stress, weil Compartment-Syndrom und Gefäße und so weiter. Und dann im ersten, wo so die erste Benommenheit nach einigen Tagen vorbei war, habe ich bei mir gedacht, ach, ist nur der Unterschenkel. Gott sei Dank habe ich beim Knie nichts. es sollte sich dann herausstellen, dass es doch sehr langwierig war. Das Bein ist nicht zusammengewachsen und ist etwas, was ich heute noch spüre. Also das spüre ich wirklich heute noch. Aber es geht gut. Also es ist alles, die Achse passt. Das Bein ist mittlerweile, also ist dann auch super verheilt. Bin dann den Rest meiner Karriere mit einem Marknagel im Knochen gefahren. Was jetzt auch nicht für mich nicht so ohne war, weil ich es doch immer einfach gespürt habe. Aber das Jahr, wie war das Jahr? Mit vielen Höhen und Tiefen. Ich war natürlich nicht sicher, ob das funktionieren würde, dass ich wieder zurückkomme, aber ich wollte zurück. Ich wollte wieder das Gefühl einfach spüren, wie das ist, wenn ich am Start stehe und weiß, ich weiß genau, was ich zum Tor habe und das, was ich tue, ist gut. Aber ja, da waren viele, viele Rückschläge. Ich habe nach 4 Monaten noch nicht richtig gehen können, weil einfach der Knochen nicht zusammengewachsen ist. Dann haben wir nachoperiert und dann ist eigentlich wieder ein Schritt nach vorne gegangen. Und ja, das war dann so Step by Step. Es waren eben so viele Phasen in der Reha, die einfach schwierig war und die ich einfach komplett anders bewerten musste und da überhaupt nicht... Ich habe mich total abkapselt vor allem anderen. Ich habe auch nicht geschaut, was die anderen machen, weil da war ich einfach so weit weg, dass ich sofort aufgeben hätte, wahrscheinlich, wenn ich da vergleichen angefangen hätte. Aber ja, ich habe mich dann doch rangetastet, bin dann im August wieder Ski gefahren. Habe zwar die Bindung nicht zudrücken können und auch nicht mit den Skischuhen gehen können, aber Skifahren hat einigermaßen geklappt und bin dann viel Ski gefahren, viel frei gefahren. Habe dann im Oktober angefangen, ein bisschen mit Stangentraining und habe Gott sei Dank auch um mich herum ein gutes Team gehabt.
Mhm.
Gute Leute, die wirklich hinter mir gestanden sind und die einfach wirklich mich immer wieder aufgebaut haben. Zum Beispiel meine Osteopathin, zu der ich damals gekommen bin, weil die hat eine ähnliche Verletzung gehabt und die hat total spüren können, wie es mir geht. Die hat zum Beispiel zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, ich kann nicht fahren, es tut so weh. Es tut so weh, es kann keiner was machen, ich kann nicht fahren. Und die hat gesagt, akzeptiere das. Es gehört jetzt dazu. Akzeptiere das und fokussiere dich auf Skifahren, auf das, was du gern tust. Und das war wirklich auch so ein Punkt, wo ich mich einfach nicht mehr auf den Schmerz konzentriert habe, sondern auf das Gefühl, auf das, dass ich wieder durch die Tore fliegen kann, dass ich wieder das langsam spüren kann, was ich vor der Verletzung gespürt habe. Ich war ja da am Höhepunkt meiner Karriere. Habe danach natürlich nicht mehr, ich bin davor alle vier Disziplinen gefahren. Yeah. Das habe ich danach nicht mehr gemacht. Riesenslalom bin ich später dann schon wieder gefahren, aber habe mich auf den Slalom konzentriert. Und am Ende war das Ziel dann für mich nicht, natürlich schon wieder ganz oben zu stehen, aber das war dann nicht das vorderste Ziel, dass wirklich der Sieg für mich dasteht, sondern ich wollte das Gefühl wieder spüren, wie das ist.
Mhm.
Ja, dass ich das einfach alles wie von selber geht und ich wirklich in den Flow komme. Und dann habe ich es wirklich auch geschafft, dass ich bei meinem vierten Rennen, und das war ein sehr schwieriges Rennen, es war eisig, es war hart, es war schlagig, also echt alles, was es jetzt wirklich schwer gemacht hat, aber das ist mir eigentlich ja gelegen, dass ich da wirklich, glaube ich, mit knapp vor 2 Sekunden Vorsprung wieder ganz oben gestanden bin. Und das war echt ja, für mich unglaublich. Und was mich noch mehr gefreut hat, dass sie wirklich so viel mich gefreut haben.
Mhm.
Ich weiß, der Thomas Sickerer hat kommentiert, der hat gerät. Und das, ja, einfach diese besondere Herausforderung, und das war es für mich immer noch Verletzungen, dass ich das einfach als besondere Herausforderung gesehen habe. Und je mehr gesagt habe, das schafft sie nie, desto motivierter war ich.
Mhm.
Und ist auch das, was meine Karriere für mich jetzt besonders gemacht hat. Vielleicht hätte ich mehr erreichen können, wenn ich nicht die Verletzungen gehabt habe. Aber sicher war ich nie der Mensch geworden, der ich heute bin, mit den ganzen Erfahrungen, die ich dadurch gesammelt habe. Ja, dass ich einfach diese Herausforderungen auch meister und auch wenn Steine im Weg liegen, dass man einen Weg findet, um diese zu überwinden.
Mhm.
Das hat meine Karriere dann eigentlich ausgemacht. Und vor allem, was ich auch gelernt habe, was natürlich am Anfang einer Karriere, wenn man erfolgreich ist, schwierig ist einzuordnen, dass ich mich selber nicht über Leistung definiere.
Mhm.
Das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass man zwar voll im Leistungsdenken ist man ja im Leistungssport, aber auch im Beruf, aber ich als Person selber definiere mich nicht drüber, weil plötzlich bist du nicht mehr in der Lage, diese Leistung zu erbringen und dann fallst du in ein tiefes Loch. Und das habe ich damals auch einfach gelernt, dass ich bin die Malis, ich bin ein Mensch mit Hobbys, mit Freunden, mit Familie, mit auch anderen Fähigkeiten als nur Ski zu fahren. Und ich bin nicht nur gut, wenn ich ganz oben stehe.
Mhm.
Und das war ganz eine logische eigentlich, aber eine wichtige Erkenntnis, das wirklich einmal zu spüren.
Es ist so wichtig, dass man nicht, dass man so eine Karriere, so eine unglaubliche, nicht auf der Piste beendet mit einem Sturz. Also, dass man, weil das wäre auch Möglichkeit gewesen zu sagen, nach dieser schweren Verletzung, die ja wirklich auch schmerzhaft war und viel erfordert hat, zu sagen, okay, das war's. Mhm. Ist es wichtig, also quasi freiwillig auszuscheiden, zu sagen, ganz bewusst, wie du es dann auch gemacht hast, 2014, glaube ich, zu sagen, okay, und jetzt höre ich auf, jetzt war super und alles ist gut und ich gehe jetzt erhobenen Hauptes von der Piste und in mein anderes Leben quasi.
Ja, ich bin dankbar, dass ich es so machen konnte. Mhm. Man kann sich das nicht immer aussuchen. Oft einmal muss man aufhören, weil auf die Leistungen nicht passen, wenn man es einfach nicht mehr schafft, einen Anschluss zu finden. Und ich habe es eigentlich doch geschafft, doch bis zum Schluss, obwohl ich schon gemerkt habe, vor allem die letzten 2 Jahre, ich kann nicht mehr ganz so fahren, wie ich mir das vorstelle. Ich habe Rückenschmerzen gehabt. Natürlich, eine junge Schifferin war schon am Start und es hat mich irrsinnig irritiert, wenn die vor oder nach mir gefahren ist, muss ich jetzt echt gestehen, weil die einfach mit ihrem jugendlichen Ding da umgestanden ist und gesungen hat und gequatscht hat und geredet hat und die einfach nur mal Ruhe haben wollte. Wobei ich sie total schätze, also die macht das wirklich gut. Aber so wirklich aufzuhören und am Ende noch mit einem Stockerlplatz und ich habe auch noch mal, war bei der Abschlusssicherung noch, glaube ich, als zweite oder dritte am Podium, dritte, glaube ich, und so aufhören zu können,
Silber,
das war schon.
Silber war das noch, oder?
Ja, bei den Olympischen Spielen habe ich Silber gemacht, genau. In Sochi, genau. Das war schon der perfekte Abschluss für die Karriere und wirklich auch zu sagen, von mir aus, ich höre auf und nicht, ich muss aufhören.
Ja.
Ja.
Das
da war es eigentlich wirklich der perfekte Zeitpunkt und es war nie, nie so ein Loch da. Ich hab am Anfang schon, habe natürlich viele Angebote gekriegt, fürs Fernsehen und für den Skisport auch da gleich wieder irgendwo einzusteigen, aber ich habe Abstand gebraucht. Der Benni, mein Mann, war ja noch aktiv, da war ich dann immer wieder unterstützend dabei, was auch einmal nett war aus einer anderen Perspektive und so ganz ohne großen Stress. Ja, aber ich habe einfach ein bisschen Abstand gebraucht und dann sind die Kinder gekommen und so hat sich das eigentlich dann ganz rund einfach ist das ins nächste Leben übergegangen.
Das klingt, als wäre es irgendwie so fließend, oder?
Ja, es war, wenn ich so drüber denke, also ich habe mir schon gedacht, wie dann quasi die Saison drauf, die Rennen wieder losgegangen sind, dass ein bisschen Wehmut dabei ist, wenn ich zuschaue. Und grundsätzlich schon, weil ich habe gewusst, wo ich aufhöre, ich werde nie wieder so Slalom fahren oder ich werde generell nie wieder wirklich Slalom fahren, und das habe ich ja geliebt, oder so durch die Tore fahren, wie ich das zu dem Zeitpunkt noch gemacht habe. Und mir hat das auch taugt und gefallen, vor allem die, was dann ganz vorne sind, wenn man jubeln kann und wenn man weiß, man hat seine Leistung, hat das schon ein tolles Gefühl, aber du hast dann ihren Stress. Also du stehst mit einem ihren Stress am Start und das war schon das, wo ich gesagt habe, das war gut, dass ich das gemeistert habe, aber es geht mir jetzt auch nicht an.
Du hast vorhin gesagt, du tust immer noch ein bisschen trainieren. Tust du dann auch Stangen fahren und Slalom oder nicht mehr? Also das nicht mehr. Nein. Nur noch frei.
Nein, ich gehe irrsinnig gern Skifahren, aber ich gehe gern Skitour, ich gehe gern Langlaufen. Gehe gern Radl fahren, hab da noch mal Zeit, bin ich geschwommen und alles. Also ich probiere echt alles. Mache auch die Land der Berge-Sendungen, ich gehe irrsinnig gern am Berg. Also das ist nicht gestört. Ich tue das auch total gern und gewisse Touren bin ich ja danach auch noch mal gegangen. Und ich probiere aber auch gern alles. Also in der neuen Folge sieht man mich dann beim Wildwasser-Kajak und so. Also, und das macht mir auch Spaß.
Das ist nur
also ich probiere gern Zeit, alles.
Dass das aufzeichnet worden ist.
Ja, das ist ja. Ja. Genau.
Du hast vorhin gesagt, auch deine 3 Kinder, du hast eine Tochter und 2 Söhne, die sind auch sehr sportlich, auch Skifahren begeistert. Wollen die auch in diese Richtung gehen? Ich meine, mit solchen Eltern ist es schon ein bisschen prädestiniert sozusagen. Haben die so Ambitionen wie ihr?
Also wir haben uns schon, ich habe da ein bisschen meine Eltern als Vorbilder, immer viel, oder wir bewegen uns viel mit den Kindern, wir machen viel, aber mir ist es auch wichtig, dass viel Abwechslung drin ist. Und jetzt nicht, jetzt in dem, der Älteste werde jetzt sehen, dass man da schon, das wäre da halt schon gemacht, dass es wirklich spezifisch auf gewisse Karrieren schon hingeht, aber da ist mir das, das Familienleben und das gemeinsame Erleben, finde ich einfach irre schön. Aber sie haben Ambitionen und es hat sich schon herauskristallisiert, dass der Winter ihnen schon sehr großen Spaß macht. Also gerade jetzt seit 3, 4 Jahren, also da gibt es keinen Tag im Winter, wo sie einmal sagen, ich mag heute aber nicht Skifahren gehen, sondern wieso gehen wir heute nicht Skifahren? und ich finde es aber gut und sie lieben es auch, den Bezirkscup Skirennen zu fahren mit einigen Freunden und Kollegen. Es ist so gut, der Zusammenhalt da zwischen den Kindern, zwischen den Älteren und den Kleinen. Das ist total nett, das zu sehen. Ich hoffe auch, dass das so bleibt und immer so weitergeht. Also es hat schon einen gewissen sozialen Aspekt auch. aber sie trainieren auch gern und sie sind sportlich, sie sind fit, sie machen alles gern, sie gehen gern Radl fahren, klettern, also alles. Aber natürlich auch im Hinblick dessen, dass sie dann im Winter Skifahren und auch beim Skifahren schneller werden. Das sehen sie jetzt schon. Sie haben auch Cousins, die schon älter sind und eher eifern sie denen noch als jetzt uns. Ich glaube, wir haben ihnen schon Videos gezeigt, wie wir gefahren sind und so, aber es ist noch nicht so richtig greifbar für sie. Ja, aber sie reden schon davon, dass sie das auch machen wollen. Aber ich sehe das auch so wie meine Eltern. Ich finde es gut, wenn die Kinder einen Schulweg mit dem Sport gemeinsam machen können, weil das war bei mir so, oder ich und meine Kolleginnen und Kollegen, alle haben ein Ziel gehabt, einen täglichen Plan, was man macht, aber auch gern macht, und auch die Motivation, dass man schulisch gut ist und lernt, damit man sich dann auch wieder auf den Sport konzentrieren kann. Und das finde ich grundsätzlich jetzt auch für alles, was man mal macht im Leben, eine gute Einstellung. Und ich unterstütze das,
oder?
Absolut, ich unterstütze das, aber ich unterstütze es auch, wenn sie irgendwann sagen, es ist nicht meins, ich möchte was anderes machen. Das passt auch.
Also wenn sowas in der DNA verankert sein sollte, dann ist es bei euren Kindern wahrscheinlich schon dick drin.
Ja, schauen wir mal. Also die Jungs sind jetzt gerade sehr motiviert. Die Magdalena ist 6, also ja. Aber die fährt auch gern Ski. Aber die ist so, wie ich war. Ich war ja auch so verträumt und habe gesungen beim Skifahren als Kind, also auch das muss man zulassen.
Mhm.
Und habe alles so gesehen, was neben Pistenrand war.
Was du den jungen Mädchen, die in den Spitzensport gehen, und den jungen Frauen, die vielleicht schon auf dem Weg sind, wünschst? Also wie, dass sie einfach gewisse Dinge, dass für sie gewisse Dinge vielleicht anders sind, als es bei dir war. Was wünschst du denn den nachkommenden Spitzensportlerinnen?
Ich glaube mal, das Wichtigste ist, dass es nie ein großer Zwang ist, wenn man trainieren geht, wenn man zum Rennen fährt, dass man nicht immer einen Kloß im Bauch hat. Natürlich hat man Anspannung, sondern dass man vor allem weiß, wieso man es macht und warum und was einen einfach an dem, was man macht, begeistert. Ich glaube, das ist einmal ganz das Wichtige, dass man das Gefühl kennt und dass man weiß, wo man das findet. Ich finde es ganz wichtig, und das habe ich natürlich auch erst lernen müssen und mir auch trauen müssen, zu kommunizieren. Kommunizieren mit meinem Umfeld, mit meinen Betreuer, Betreuerinnen, mit meinen Trainer. Offen reden, und ich wünsche ihnen natürlich, dass sie einfach ein Umfeld haben, das gut ist, das für einen gut ist und das Beste will für die jeweiligen Athletinnen, weil nur so kann man sie weiterentwickeln und so kann man sich auf seinen Sport und auf das, was man zu tun hat, voll konzentrieren und dann auch wirklich einen Spaß dran haben, wenn man sich einfach auch wohlfühlt in dem Umfeld, wo man drinnen ist. Also das finde ich ganz wichtig, und vor allem das wünsche ich einfach die Mädels, weil natürlich habe ich auch einen Trainer gehabt, mit denen ich nicht so gut zusammengekommen bin, ja. Aber am Ende habe ich dann doch ein Team um mich herum geformt, das wirklich sehr gut passt hat und wo ich mich sehr gut aufgekommen gefühlt habe und wo ich mich einfach voll auf meinen Sport konzentrieren konnte und wo ich mir auch wirklich traut habe, alles zu sagen und alles anzusprechen. Das ist auch wichtig, weil wenn man am Start steht, glaube ich, muss man eigentlich sorgenfrei am Start stehen können und nicht 1000 Baustellen haben und auch unausgesprochene Dinge, die einen belasten. Das glaube ich, ist einfach wichtig, dass man sich traut, was zu sagen, und auch traut zu sagen, wie man sich fühlt und was man denkt.
Mhm.
Und da einen guten Austausch auch findet.
Wunderbar. Liebe Marlis, vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war jetzt total klasse. Und ich wünsche dir einen schönen Tag noch.
Danke, ebenfalls.
Danke dir. Ciao.
Tschüss.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.